Seitenblick, ein Podcast für mehr inklusive Perspektiven.
Inklusion, kurz ins Blickfeld nehmen, dann aber schnell wieder wegschauen. Sonst wird es kompliziert und meistens auch nervig und anstrengend. Man kann es ja gar nicht allen gleichzeitig recht machen. Es ist teuer, es kostet zu viele Ressourcen, Zeit und Energie. Ja, das stimmt, es ist nervig. Es kostet Energie und es ist kompliziert. Aber genau dort wollen wir hinschauen. Weil wem seine Energie kostet es denn wirklich? Für wer ist was kompliziert? Wir wollen den Spiess umdrehen und schauen mal, wer eigentlich wer bei was behindert und was eine inklusive Gesellschaft wirklich bedeuten.
Herzlich willkommen zur 10. Folge von Seitenblicke, dem Podcast für mehr inklusive Perspektiven. Wie ihr schon hört, das ist nicht die Stimme von Valeria. Valeria ist in Elternzeit und kehrt auf den Live-Podcast im Mai wieder zurück. Bis dahin gibt es jeden zweiten Monat eine Spezialfolge, wie gewohnt mit Jan Graf und neu mit mir, Janine Bürkli. Ich bin zusammen mit Fabian Mattis, die auch mit uns am Tisch sitzt in der Co-Leitung vom Kleintheater Luzern, das diesen Podcast hostet. Neu ist auch, dass wir auf Hochdeutsch wechseln. Die Live-Podcasts waren das ja bisher schon. Wir übernehmen das nun auch für diese und die weiteren Folgen. Jan. Valeria und du haben in der letzten Folge über Inklusion und Humor gesprochen. Gab es in den letzten Wochen einen Moment, wo dir das Lachen im Hals stecken geblieben ist?
Das ist bei mir noch ziemlich schwierig, dass das bei mir im Hals stecken bleibt. Aber nein, es gab viele gute Momente. Also da ist mein allgemein großes Smile noch ein bisschen größer geworden, weil wir auch den Film jetzt wirklich zeigen und promoten und so. Und die Rückmeldung haben mir ein Lachen und ein Smile aufs Gesicht gezaubert.
Schön. Genau, du hast den Film jetzt schon angesprochen. Fabian, für alle, die die letzten Seitenblicke-Folgen vielleicht noch nicht gehört haben, magst du erzählen, wovon sprechen wir und was bezweckt dieser Film?
Genau, wir haben als Kleintheater Luzern im September einen Film zur Premiere gebracht, der zeigt, wie wir uns über ein halbes Jahr lang begleiten ließen von einer Kamera in unserem Prozess, wie wir unseren Betrieb inklusiver gestalten. Und im Zuge dessen haben wir auch probiert, unsere Umwelt abzubilden, also Künstlerinnen, die bei uns auftreten, Agenturen, mit denen wir im Kontakt sind, Berufsverbände etc., haben wir alle sozusagen vor die Kamera gezerrt und einfach mal nachgefragt, wie sie das Thema behandeln und was das wiederum für Auswirkungen haben könnte oder eben auch hat für uns als Theaterbetrieb.
Und was waren so die ersten Reaktionen? Gab es Rückmeldungen von den Leuten, die ihn bisher gesehen haben?
Wir waren in Biel für M2EC, das ist Mikrokulturförderung, wo auch diesen Film mitgefördert hat. Und dort haben wir so für die, die gefördert werden, einen kurzen Ausschnitt gezeigt und sind dann, Fabian und ich, auf einem Panel gewesen und haben Fragen beantwortet. Dort waren wir, ich glaube, du warst noch im Kanton Aargau.
Genau, ich bin noch in den Aargau gereist, ins Kino Odeon, wo wir sozusagen unsere Kinopremiere hatten. Wir durften im Kino Odeon in Brugg für einen Netzwerkanlass Kultur inklusiv im Kanton Aargau ein Rahmenprogramm stellen, in dem wir eben eine Filmvorführung gemacht haben und ein kurzes Q&A im Anschluss. Jetzt am Wochenende waren wir noch auf der größten Messe für Behindertenkultur, die Swiss Abilities, eingeladen. Vor allem Jan, du warst da präsent.
Mehr oder weniger, ich hatte dort das Symposium geleitet und moderiert mit verschiedenen Podien und so Kurzpodien. Und dort waren auch zwei Slots mit alle inklusive, ein Kleintheater will mehr. Wo wir auch 7 Minuten den Film gezeigt haben und dann auch erzählt haben, wie wir weitergehen, von wo dass wir kommen und auch noch Fragen beantwortet haben. Und dann waren wir ja noch, Janine, letzten Dienstag an der Hochschule in Luzern für soziale Arbeit. Dort haben wir dann auch den ganzen Film gezeigt und sind dann auch noch Rede und Antwort gestanden für... Ich würde schon sagen, dass dieses Publikum war mehr in der Bubble also die Swissability war schon auch sehr bubble-affin, aber sie sind mehr im sozial-pädagogischen Bubble gewesen. Und da hat man dann schon gemerkt, die Fragen sind ein bisschen anders gefragt geworden. Mhm. Aber vielleicht willst du da noch kurz etwas dazu sagen.
Genau, also spannend fand ich vor allem, du hast einmal uns auch erzählt, dass du eine Frage gestellt gekriegt hast, die mit ausschlaggebend war, warum wir diesen Podcast heute zum Thema Inklusion und Marketing machen. Und zwar hat dich mal jemand gefragt, ob das eigentlich auch ein Marketingzweck ist, richtig? Magst du das nochmal kurz ausführen?
Ja, also vor allem, wo ich da auch erzählt habe über den Film, wo er erst immer entstanden war, so war schon auch aus der Bubble und aus der erweiterten Bekanntenkreis so, wollt ihr das jetzt vermarkten, wollt ihr jetzt das so für euch nutzen? Und ich habe dann mit dieser Person spannende Gespräche geführt. Und das sage ich auch im Film. Ich habe dann auch dieser Person gesagt, ich bin der Meinung, man tue Gutes und spricht darüber, und deshalb ist auch dieser Film für mich, auch für die Arbeit, die wir leisten im Kleintheater, ein wichtiges Puzzlestück, einfach auch zum zeigen, wie die momentane Lage in der Schweiz ist und was wir eben mit unseren begrenzten Mitteln eben alles schon erreicht haben.
Mhm. Hat das die Leute überrascht?
Diese Person kam dann auch den Film an der Premiere schauen und dann hat sie dann mir schon auch gesagt, sie verstehe jetzt, was ich damit gemeint habe, und hat es dann auch realisiert, weshalb wir diesen Film gemacht haben.
Mhm. Genau, Fabian, vielleicht noch an dich die Frage. So überspitzt gesagt, haben wir eigentlich mit dem Film eine Marketingstrategie verfolgt?
Ja und nein. Also es kam nicht aus der Ecke, dass ich mit unserer Kommunikationsverantwortlichen darüber gebrütet habe, was für neue Marketingmaßnahmen könnten wir noch in Erwägung ziehen. Komm, wir machen doch mal einen Film. Sondern es kam vielmehr aus einer Bemühung oder auch tatsächlich einer Förderauflage heraus, dass wir diesen Prozess dokumentieren sollten. Und wir in unserem Theaterbetrieb tatsächlich kaum die Zeit finden, beispielsweise irgendwelche Erlebnisse zu verschriftlichen oder Ähnliches. Und ich habe für alles, was wir im Bereich der Digitalisierung auf der Bühne gemacht haben, schon zum Mittel gegriffen, so Kurzdokus zu machen. Und ja, so ein bisschen aus der Not heraus, dass da plötzlich ganz viel passiert und wir sollten das dokumentieren und wir haben irgendwie keine Zeit, habe ich im Kurzschluss einfach Jan Baumgartner angerufen, der den Film mit Hello Eye produziert hat, und gefragt, du kommst du mal mit? Wir haben kein Drehbuch, wir wissen nicht, wie lange wir filmen oder was wir genau machen, aber hättest du Lust? Und so ist das entstanden, und mir kam tatsächlich auch erst später im Prozess, wurde mir bewusst, was wir da gerade machen, und dass das natürlich sehr interessant ist für uns als Haus, diesen Film zu machen und auch damit eben jetzt an Orte zu gelangen, wo wir davor überhaupt nicht präsent waren, aber dass es eben auch im Hinblick auf das Sensibilisieren und Abbilden tatsächlicher Umstände extrem wertvoll ist, weil es ja eine so verzwickte und verschachtelte Angelegenheit ist, das Thema Inklusion im Kulturbetrieb umzusetzen und voranzutreiben. Wo jetzt mit diesem Film uns das gelungen ist, in 60 Minuten, sage ich mal, so kurz und kompakt einem sehr breiten Publikum irgendwie zugänglich zu machen.
Was war für dich überraschend an den Reaktionen? Jetzt nicht nur von den Leuten, sondern vielleicht auch im Film als Bestandteil vom Film. Gab es da irgendeine Aussage, die dich überrascht hat?
Ich habe alle diese Gespräche geführt mit den Protagonistinnen im Film, und es waren sehr offene Gespräche. Ich habe dann aber auch im Gesprächsverlauf gemerkt, dass es auch da sehr viele ambivalente Aussagen gibt von eben, das ist möglich und das geht dann irgendwie doch nicht, im gleichen Satz, ohne das zu werten. Es zeigt einfach wie schwierig das Thema tatsächlich noch für viele für viele Stakeholder auch ist und ja auch für uns, weil, wie gesagt, wir sehr schnell an Grenzen stoßen, obwohl wir sehr gerne viel machen wollen würden. Und das hat mir schon auch danach im Schnitt nochmal so ein bisschen aufgezeigt, dass es tatsächlich eben vielleicht wichtig ist, das Thema jetzt auch im Sinne von etwas öffentlicherem Diskurs und wollen wir sagen auch im Sinne von etwas mehr Marketing für das Thema unter die Leute zu bringen, damit eben alle etwas aktiver darüber nachdenken und wir vielleicht dann eben so alle auch schneller vorwärts kommen. Mhm.
Das ist jetzt eigentlich auch schon ein bisschen gesagt, weil wenn wir über Inklusion und Marketing sprechen, geht es automatisch auch um die mediale Aufmerksamkeit, die damit bezweckt wird. Wie Inklusion und damit zusammenhängende Themen in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, wie oder was wird darüber überhaupt berichtet und kommuniziert. Jan, wenn du eine Einschätzung geben könntest, was ist so dein Eindruck? Ist das Thema Inklusion in den Medien präsent? Du stuckst.
Ich muss schauen, wie ich es formuliere. Es ist mehr als vor 5-6 Jahren, aber es ist noch nicht so divers, wie ich es mir wünsche. Also es gibt so zwei große Stränge. Der eine ist der Parasport, der sich jetzt wie eine Raupe verpuppt hat und jetzt zum Schmetterling wird. Sie haben es erreicht, dass die Gesellschaft es als Spitzensport ansieht. Und der andere große Teil ist oft so der politische Zweig. Dort wird dann über Inklusion verhandelt. Also wie die Gesellschaft Inklusion interpretiert, welche gesellschaftlichen Projekte gehen ran. Natürlich wird dort dann über Arbeit und so gesprochen, aber es ist noch nicht so divers, dass wir über Kunst oder über das Medium Film als Kunstansatz, sondern es hat dann auch wieder den Inklusions- oder eben nicht der Inklusionsaspekt, wo dann eben verhandelt wird. Es ist so, die Inklusion wird noch viel thematisiert. Wo stehen die Länder? Wo steht die Welt? Und nicht so, was macht inklusive Kunst? Also das kommt auch immer mehr, aber wenn ich so schaue, über den gesamten Blick ist es der Parasport und Inklusion per se. Mhm.
Ja, interessant ist ja da auch die Frage, wer ist überhaupt in den Medien sichtbar, ja. Wer nicht, welche Themen und warum. Und ein interessanter Ansatz, den du, Fabian, über den du auch gestoßen bist, ist der Ansatz von Bernhard Cohen, das nennt sich Agenda Setting. Und der Ansatz beschäftigt sich mit der Frage, welchen Einfluss Medien auf die öffentliche Meinungsbildung haben. Und der besagt, dass Medien zwar nicht vorgeben, was die Leute denken, aber worüber sie nachdenken. Was denkt ihr? Welche Rolle kann in diesem Zusammenhang ein Theaterbetrieb spielen?
Bobby.
Also ich denke, wir sind auch, wenn wir ein kleiner Raum sind, sind wir ein öffentlicher Raum. Also bei uns verkehren ganz verschiedene Leute, verschiedene Altersklassen, Geschlechter, auch verschiedene Milieus, die sich bei uns durchmischen und treffen und irgendwie zusammen eine gewisse Zeit in einem eben abgeschlossenen Raum auch verbringen. Und da denke ich tatsächlich, dass wir sehr viel dazu beitragen können, was Wahrnehmung anbelangt, weil es tatsächlich auch so ist, dass ja ganz, ganz viele Menschen überhaupt gar keine Berührungspunkte haben, mit egal was für Behinderungsformen, und sie vielleicht auch bei uns das erste Mal, sage ich jetzt mal so, neben einer Person im Rollstuhl sitzen, im Publikumsbereich. Und da spielt es, denke ich, eine zentrale Rolle, dass dies bei uns einfach immer mehr zur Realität wird und dadurch auch hoffentlich sehr positive Erlebnisse damit verbunden werden, eben in einem Raum zu sein, in dem es vermeintlich eine inklusive Handhabung gibt von wer dort präsent sein darf und auch präsent ist, denke ich, ist extrem wichtig, dass eben auch Ängste, Vorurteile, falsche Befürchtungen oder Umgangsformen auch positiv aufgebaut werden können, damit eben dann vielleicht auch in anderen Bereichen ein einfacheres oder ein so natürlicheres Zusammenleben möglich ist.
Ja, ich glaube schon, dass wir als kleines Theater oder das Theater per se auch eine Schnittstelle sein kann, um die verschiedenen Lebensausprägungen oder Ausgangslagen zusammenbringen. Und das merke ich ja auch oft, wenn ich über das Kleintheater spreche oder welche Teile ich sensibilisieren muss. Eben, das ist dann nicht nur die Community, sondern das ist das Betriebsteam, aber das können auch Künstlerinnen und Künstler sein. Und dann ist es noch die Gesellschaft, die bei uns das Publikum mehrheitlich abbildet. Dann ist es noch die Politik, dann ist es die Kulturförderung. Und ich glaube, dieser kleine Raum kann eben diese unterschiedlichen Ausgangslagen zusammenbringen, um eine gelebte Gesellschaft zu ringen und zu auszuloten.
Das heißt, eigentlich mit dem Film können wir bestenfalls bezwecken, dass wir eben auch die Agendas von anderen Leuten eigentlich definieren oder mit beeinflussen, richtig?
Oder wachrütteln, eben, dass sie sich eben auch fragen können, was können wir tun, um vielleicht diverser zu sein.
Wenn wir uns jetzt als Betrieb öffentlich zum Thema Inklusion äußern und uns gerade mit so einem Film zur Inklusion bekennen, dann baut das ja auch einen gewissen Druck auf. Auch deine Rolle, Jan, als Inklusionsbeauftragter ist dann mit einem gewissen Fokus verbunden, weil du gegen außen hin wahrgenommen wirst und dich auch viele Anfragen erreichen. Wie gehst du damit um?
Das ist immer wieder ein Learning. Also ich habe mir so die Nische Inklusion schon auch angeeignet. Dort tobe ich mich auch aus. Aber jetzt auch zu merken, dass eben ein Theater mit mir zusammen irgendwie verbunden ist, also dass ich das Gesicht bin oder so, vorher war es einfach die Marke Jan Graf und die kann dann selber irgendwie entscheiden, in welchem Licht sie stehen will. Aber ich bin ja jetzt auch ein Teil eines Betriebes und muss da auch gewisse Spielregeln wie mittragen, die vielleicht die Communities oder so vielleicht nicht mittragen würden. Und dann da auch zu merken, in welchem Spannungsfeld ich bin, habe ich schon jetzt auch gemerkt, aber schätze ich auch sehr, weil mein Aktivismus als Privatperson ist schon griffiger geworden, wieder vorher war ich so ein bisschen, das treibt mich heute noch an, eine Vision von einer inklusiven Welt, aber ich weiß jetzt durch die Arbeit im Kleintheater, was es eben bedeutet, Schritt für Schritt für diese perfekte Welt oder diese inklusive Welt einzustehen und dass wir die nicht von heute auf morgen erreichen können. Mhm. Auch wenn wir vielleicht wollen oder einen großen Teil der Gesellschaft das will, momentan sind die Strukturen so, dass wir eben sie wachrütteln müssen und deshalb ist auch der Film ein kleiner Wecker, der vielleicht der Gesellschaft manchmal auch ein bisschen auf den Wecker geht, aber es ist ja nur zum Wachmachen da, ein Wecker.
Kannst du verstehen, warum Menschen mit Behinderungen nicht in so eine Rolle wie jetzt du öffentlich auftreten wollen?
Kann ich schon. Also das kann ich schon, weil es hat dann eben zwei Aspekte. Ich muss ja mein Privatleben und auch mein Leben als Mensch mit Behinderung schon persönlich durchleben. Aber dann durchlebe ich es eben fast zweimal, wenn ich es noch als öffentliche Person nochmal auf einer ganz anderen Ebene durchleben darf oder manchmal auch muss. Und dann eben auch ich habe jetzt auch gesagt, ich habe jetzt den November und Dezember sehr geschätzt und für das brenne ich auch. Aber ich habe heute auch gesagt, ich habe dann wieder eine Überdosis Inklusion erlebt jetzt, wo ich dann auch wieder sagen muss, nur über das Thema Behinderung reden als Betroffene kann dann manchmal schon auch sehr anstrengend sein, weil es schon immer die gleichen Antworten sind, manchmal ein bisschen schöner verpackt oder mit mehr Willen, aber die Ausgangslagen sind immer plus minus irgendwo die gleichen.
Mhm. Und da finde ich es ganz spannend, eben dass jetzt auch von außen, aber wenn wir irgendwo hin eingeladen werden, eigentlich immer fast die Anforderung ist, ob denn Jan Graf auch mit dabei ist. Weil ich auch irgendwie merke, es wird auch dann das Wissen sehr stark bei Jan verortet, dass eigentlich wir ja jetzt aber im Betrieb wie uns angeeignet haben. Und aus der Sicht heraus jetzt einzelne Mitarbeiter auch irgendwie ein bisschen weniger zu exponieren und gleichzeitig so zu verdeutlichen, das ist ein Betriebsprozess, das ist nicht irgendwie die Realisation von einer Idee einer Privatperson. Das finde ich noch ganz schwierig, ja, so nach außen zu tragen. Ich muss dann auch immer ein bisschen lächeln. Es heißt dann auch Jan Graf und sein Team, was nach intern auch, ja, auch teilweise schwierig ist, weil ja bei uns tatsächlich alle das in ihren Bereichen eigentlich umsetzen und realisieren und du aber natürlich irgendwo die Fäden zusammenhältst. Und das, ja, das muss ich jetzt sagen, das habe ich noch selten bei einem Thema so erlebt, dass das dann so stark auch von außen gefordert wird oder auch nur als kredibel gelesen wird, wenn eine entsprechende Person irgendwie dazu auftritt. Und das empfinde ich jetzt auch unter dem Aspekt eben, ja, auch so ein bisschen Marketing von deiner Person teilweise ja doch auch noch schwierig, weil du wirst auch sehr stark immer im Dialog sein müssen, wenn du da und da halt bist, in welcher Rolle sprichst du und eben wenn du als Inklusionsbeauftragte des Kleintheaters sprichst, dann sag doch bitte nur das und das oder das bitte nicht, ohne dass wir dir einen Maulkorb anlegen, aber weil du schon davor irgendwie gesagt hast, du sprichst ja dann eigentlich für eine Organisation und nicht wie wenn du als Jan Graf Privatperson irgendwo auftrittst und das halt zu differenzieren ist, glaube ich, auch für die Leute, die dich dann einladen, teilweise nicht ganz einfach, habe ich den Eindruck.
Und für mich ist es auch manchmal wahnsinnig Druck. Mhm. Weil vielleicht spreche ich mit einer Person und ich bin aber im kleinen Theatersetting da, aber die triggert mich auf einer ganz persönlichen Ebene. Dann wird es dann schon schwierig, es so zu formulieren, dass es nicht am Kleintheater schadet. Und auch für mich merke ich schon, dass es auch Druck ist. Ich will ja auch, dass das gut ist. Und das ist auch immer wieder, ich muss mich dann auch pushen, möglichst immer akkurat zu sein, immer schlagfertig zu sein, weil das ist so mein eigener, ich habe manchmal so das Gefühl, ich habe mein eigener Monster geschaffen, aber man hat schon ein bisschen ein Gefühl, wenn man den Jan Graf einlädt, der ist immer lustig, also auch generell, und das ist dann auch mit dem Kleintheater verbunden. Und wenn ich nach außen gehe, das mache ich aber jetzt schon als Aktivist schon, aber jetzt natürlich mehr, schaue ich mir dann schon an, mit welchem Hut ich dann was spreche und so. Und da muss ich dann schon manchmal so ein bisschen tief ein- und ausatmen. Aber momentan geht's, weil ich ja extrem gestützt werde vom ganzen Team. Es ist nicht mein Team, sondern es ist unser Team.
Und vielleicht trotzdem hast du irgendwelche Strategien, die du dir zurechtgelegt hast?
Nein. Es wird mir immer wieder bewusster. Und da ich ja schon immer mehr im öffentlichen Kontext als Aktivist über Behinderung spreche, weiß ich schon, dass ich, wenn ich rausgehe, schon auch für Menschen mit Behinderung spreche. Und das habe ich ja dann immer so, Hand gehabt, wenn ich in meinem Podcast jetzt über Jans Rohne Welt mit jemandem spreche, dann ist es meine Welt. Aber sonst weiss ich schon, wenn ich rausgehe, spreche ich für eine Community. Oder wenn ich am Donnerstag irgendwo bin oder einen Auftritt habe mit euch oder mit dem Team, dann spreche ich es fürs Kleintheater. Mhm.
Und Fabian, vielleicht doch nochmal auf den Betrieb zurück. Diese öffentliche Positionierung dahin, dass wir uns einsetzen für Inklusion, setzt das Druck auf? Auch gibt es irgendwie Legitimationsdruck, dass wir uns rechtfertigen müssen?
Also man verfolgt ja in der Regel eine Marketingstrategie, um ein neues Produkt im Markt zu platzieren und dieses dann auch nachhaltig anbieten zu können. Wenn ich den Film in dieser Hinsicht anschaue, jedes Mal, wenn ich ihn anschaue, denke ich mir, oje, dann kommt dann jetzt demnächst jemand und sagt, aber ihr habt doch gesagt, ihr macht das und das und das und jetzt bin ich hier und das ist nicht so. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube jetzt nicht, dass das generell eine Verunsicherung auslöst, sondern es ist, glaube ich, jetzt wie mehr, eben wenn man irgendwie plötzlich so in Settings unterwegs ist, die davor vielleicht weder unseren Betrieb gekannt haben, noch sich Gedanken gemacht haben, wie das in der Kultur mit der Inklusion funktionieren könnte etc., kann ich auch verstehen, dass da dann Erwartungen geweckt werden, was ja nicht nur negativ ist. Im besten Fall ist es ja eben positiv, dass man eine Haltung entwickelt und auch etwas irgendwie einfordert. Und da natürlich auf der Kehrseite werde ich nervös, können wir das dann leisten und können wir das in dem Umfang weiterhin leisten etc. etc. Aber ich habe jetzt irgendwie von den Rückmeldungen, die wir auch bislang bekommen haben, nicht den Eindruck gewonnen, dass man uns da nicht mit Wohlwollen begegnen würde, wenn jetzt irgendwie mal etwas nicht genauso stattfindet, wie es irgendwie sollte, weil das ist, glaube ich, auch die Haltung, die wir nach außen tragen. Hey, wir sind einfach im Dialog mit allen, wir versuchen, wir probieren aus, wir scheitern und daran hat die Öffentlichkeit dann auch ein bisschen teil.
Genau, wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, warum und wann findet Inklusion den Weg in den öffentlichen Diskurs und warum auch nicht. Und was mich in dem Zusammenhang besonders umtreibt, ist auch die Frage, wie kommt es, dass diese Themen wieder aus der Öffentlichkeit verschwinden, obwohl sie schon mal da waren. Genau, und jetzt kommt ein kleiner Sneak Peek, und zwar Hadija Haruna-Ölker hat das Buch Zusammensein geschrieben, ein Plädoyer für eine Gesellschaft der Gegenseitigkeit. Ja, und sie kommt ja zu euch in den Live-Podcast im Mai, da ist Valeria wieder mit am Start. Und sie hat in dem Buch, das jetzt neu erschienen ist, einen Satz geschrieben, den ich gerne vorlesen möchte. Und zwar schreibt sie, dass es kein Wunder ist, dass der Wunsch nach Diversität abnimmt, sogar ins Gegenteil fällt. Wegen gesellschaftlicher Spannung, Kriege, Klima, politische Debatten, die den Eindruck vermitteln, dass es kein Wir gibt. Und sie sagt, Zitat, das Sündenbock-Prinzip ist und bleibt erfolgreich, weil die Abwertung anderer es Menschen schon immer leicht gemacht hat, sich vom Wesentlichen abzulenken. Zitat Ende. Jan, hast du manchmal Angst, dass Inklusion eine Modeerscheinung ist?
Ja, also das sehe ich und das spüre ich auch an ganz verschiedenen Fragen oder Blicken oder so in der Gesellschaft. Jetzt nicht. Ich glaube, das kann eben ein spannender Teil sein, wenn man es jetzt weiter schaut, dass die Kultur, auch wenn sie auch zu kämpfen hat in diesen Spannungen, den Raum weiterhin bildet und die Haltung entwickelt, dass man Inklusion weiterlebt. Auch wenn vielleicht andere Teile der Gesellschaft, es wird sich jetzt dann zeigen, wieder vielleicht zurückbuchstabieren, wenn man es so die Winde über unsere Schweizer Berge hinweg sehen, dann, ich bin kein Schwarzmaler oder so, aber ich sage einfach, oder Inklusion geht schon viel über Beziehungsarbeit, schon jetzt. Und es wird in den nächsten Jahren noch viel mehr und viel harziger, diese Beziehungsarbeit aufrecht zu halten, weil eben wir wieder vielleicht mehr Spaltung erleben werden. Und da kann eben unser vorheriges Plädoyer für den kulturellen Raum eben wieder die Beziehungsarbeit stimulieren, um ein Wir-Gefühl zu kreieren. Das wird sich aber zeigen. Aber wenn man es jetzt gesellschaftlich und in die Welt und global sieht, sehe ich schon, dass wir momentan vielleicht auf einem Peak sind und die nächsten Jahre wieder ein bisschen weniger über Inklusion gesprochen wird. Da bin ich fest davon überzeugt, was ich aber extrem schade finde.
Mhm. Du hast den Wind jenseits der Schweizer Berge angesprochen und auf den möchte ich gerne einmal kurz eingehen. Und zwar, da haben wir in den letzten Tagen viel drüber gesprochen, und zwar hat der Berliner Senat für den neuen Landeshaushalt massive Kürzungen beschlossen im Kulturbereich. Gemäß nachtkritik.de, das ist eine Online-News-Portal, und einer Stellungnahme des No Limits Disability and Performing Arts Festival wird überproportional viel in den Bereichen Inklusion und Diversität gestrichen. Teilweise werden Projekte komplett weggespart. Nur ein Beispiel, der Diversitätsfonds soll gestrichen werden. Die Stiftung für kulturelle Weiterbildung und Kulturberatung wird abgeschafft. Und damit droht eben auch die Schließung des Projektbüros für Diversitätsentwicklung, das Diversity Arts Culture, was auch für uns immer mal wieder ein Vorreiterprojekt war, woran wir uns orientieren konnten. Genau, Fabian, denkst du, solche Tendenzen sind auch in der Schweiz spürbar? Was geht dir durch den Kopf, wenn du das hörst?
Also einfach im Positiven könnte jetzt bei uns, glaube ich, gar nicht so viel gestrichen werden, da viele dieser Gefäße noch gar nicht existieren. Das ist jetzt natürlich irgendwie so ein bisschen sehr schwarzer Humor. Aber ich nehme es schon so wahr, dass wir noch an einem Punkt sind, wo das Thema in der Kulturförderung teilweise noch unterpräsent ist. Also dass jetzt beispielsweise Produktionsbudgets konsequent mit inklusiven Maßnahmen eingegeben werden, ist in der Schweiz kaum oder sehr selten der Fall, dass es explizite Stellen gibt, die darauf beraten, wie Kulturprojekte inklusiver gestaltet werden können, sind mir auch nur sehr wenige bekannt. Und gleichzeitig ist das Thema kulturelle Teilhabe auf politischer Ebene über die Kulturbotschaft des Bundes schon abgeschlossen. Also das ist ein Zustand, mit dem wir irgendwie umgehen müssen, dass das, glaube ich, vielleicht auf Kulturförder- oder auf politischer Seite jetzt ein paar Jahre lang ein Thema war und deshalb aus dieser Perspektive auch davon ausgegangen wird, dass dies in Betrieben, in Projekten, generell im Kulturbereich bereits angegangen wird oder schon umgesetzt ist, und es gibt jetzt einen starken Fokus-Shift zu sozialer Sicherheit, auch natürlich aus der Pandemie und den Erfahrungen, die man da gemacht hat, wird jetzt ganz stark darauf Wert gelegt, eben dass die soziale Sicherheit der Kulturschaffenden nachhaltig gefördert wird, was total wichtig und nachvollziehbar ist, und aber gleichzeitig halt damit umzugehen, dass politische Prozesse kaum je irgendeine praktische Realität wiedergeben können, das erfahren wir eigentlich tagtäglich in unseren Bemühungen, jetzt direkt auch bei uns am Haus, und da sehe ich einfach auf uns zukommen, wie wir das nachhaltig stemmen in dem Umfang, wie wir es jetzt machen, weil wir darauf angewiesen wären, dass mehr Leute das finanziell auch mittragen, sei das eben Künstlerinnen oder Kulturförderung, oder dass das einfach wie auf mehreren Schultern lastet und dass es eigentlich nicht aus uns als Theaterbetrieb heraus jeweils noch wie mit dazu budgetiert werden muss.
Das Spannende ist ja auch, das wird ja auch im Film genannt, ne? Also ein Statement von Seite der Politik war ja auch, ja, die Politik sei ja teilweise schon dem voraus. Aber eigentlich faktisch die entsprechenden Fördergefäße, die gab es vielleicht mal für eine kurze Zeit. Teilweise sind die vielleicht noch auf dem Weg oder kommen jetzt doch gar nicht erst. Also irgendwie scheint da ja doch eine ziemliche Diskrepanz vorhanden zu sein, wie du gerade gesagt hast, von Politik und unserer gelebten Realität.
Ja, ich denke auch in Bezug auf das jetzt schweizweit agierende Label Kultur inklusiv. da ist auch, sie waren jetzt rund 8 Jahre aktiv und gibt jetzt auch Probleme mit der Weiterführung aufgrund der Finanzierung. Es wird kostenpflichtig, es wird Diskussionen geben in Kulturbereichen, wollen wir das uns leisten, können wir dieses Label finanzieren, was muss es uns dann leisten? Und halt, ja, dann zu denken, in 8 Jahren hat man einen nationalen Change-Prozess realisiert, was die Inklusion von Menschen mit Behinderungen angeht, ist extrem kurzsichtig.
Inklusion ist ja ein sehr großes Thema. Wenn wir jetzt über Marketing, öffentliche Debatten sprechen, dann sind da natürlich auch die unterschiedlichen Bedürfnisse zu nennen. Denkt ihr, ist es möglich, die Komplexität genügend wiederzugeben und dem Thema gerecht zu werden? Und vielleicht auch, wie kann da eine Kommunikation in den Medien oder ja, in der Öffentlichkeit gelingen?
Die ganze Komplexität auf einmal, glaube ich, abzubilden, das wird, glaube ich, schwierig. Aber man sollte es im Hinterkopf haben, dass es unterschiedliche Behinderungsarten und unterschiedliche Herangehensweisen auch oder Ausprägungen gibt und dem ab und zu auch Raum schaffen und sich aber nicht mit ich muss jetzt alles sofort irgendwie abbilden, selber hemmen, sondern wir sagen es ist ein Prozess und Inklusion ist ein ständiger Prozess. Und deshalb glaube ich, man würde es einfacher machen, glaube ich, wenn wir als Gesellschaft einfach von Menschen sprechen würden und nicht zu fest probieren sie, auch wenn es gut gemeint ist, mit dem Inklusionsschublade zu fest in eine Schublade zu stecken. Ich weiß natürlich schon, um Sichtbarkeit zu generieren, aufs Thema muss man exkludieren und eben wieder Spezialgefäße machen. Aber ich glaube, um eine Gesellschaft wirklich abzubilden, muss man einfach von Personen anfangen zu sprechen und diese Personen und ihre Fähigkeiten zeigen und nicht versuchen, alles abzudecken, weil man jetzt Inklusion zeigen will. Ist so, glaube ich, meine Herangehensweise.
Es geht auch ein bisschen in das hinein, was wir uns überlegen, oder wir labeln derzeit sehr stark, wenn es eine inklusive Veranstaltung gibt, dann geben wir den Untertitel, diese Veranstaltung ist inklusiv, wir machen das irgendwie sichtbar, kommunikativ etc. Und wenn wir aber beispielsweise dann etwas platzieren möchten in Medien oder wo auch immer, erhalten wir oft auch die Rückmeldung, oh, jetzt haben wir diesen Monat schon 2-mal über Inklusion berichtet. Und das geht, ist so eben, das ist was dieses zweischneidige Schwert. Man möchte das Thema präsenter machen und mir ist total verständlich, dass man nicht die ganze Zeit unter dem Aufhänger Inklusion kommunizieren kann, sondern ich würde auch viel eher die Möglichkeit sehen, dass man halt einfach schaut, wo gibt es spannende Geschichten, wo gibt es spannende Projekte und diese aufgreift. Und ich bin mir sicher, dass dadurch auch Vielfalt abgebildet werden kann, wenn man entsprechend irgendwie das Augenmerk darauf legt, ohne dass man immer im Artikel irgendwie noch entsprechend darauf explizit hinweisen muss, dass es jetzt um das Thema geht.
Weil das merke ich oft, oder? Ich finde ja schon gut, macht man sich Gedanken grundsätzlich, wenn man etwas macht, aber wenn man dieses Wort Inklusion vielleicht das erste Mal hört, kann das auch ein bisschen überfordern. Ich finde Überforderung manchmal gar nicht so schlecht, aber der Mensch neigt dazu, wenn er sich überfordert fühlt, eher es nicht zu machen, weil er denkt, er könne es nicht so abbilden, wie die Gesellschaft dann eben Inklusion labelt. So, und da wünsche ich mir einfach mehr auch, wie wir daran gehen, einfach wirklich, wir wollen ein diverses Publikum und schauen, wie können wir die Rahmenbedingungen schaffen für ein diverses Publikum. Um natürlich Sichtbarkeit zu generieren, muss man vielleicht ab und zu labeln, aber auch wir haben schon diskutiert, müssen wir das überhaupt die nächsten paar Jahre noch? Und das ist ein ständiger Prozess, aber eben, es ist immer die Frage, wie divers soll unsere Gesellschaft sein?
Wir nähern uns schon langsam dem Ende des Podcasts und anschließend daran aber trotzdem nochmal auch die Frage, die wir uns immer mal wieder gestellt haben, wer darf eigentlich über Inklusion sprechen? Was ist denn die, wer spricht über Inklusion? Wer wird wahrgenommen und wie? Und in dem Zusammenhang noch ein letzter Werbeblock, da wir ja sowieso von Marketing auch sprechen, nochmal für Hadija Haruna Ölker, die bei uns im Mai im Live-Podcast zu Gast ist. In ihrem tollen Buch Zusammensein hat sie nämlich eine Stelle geschrieben, die ich in dem Zusammenhang sehr passend finde. Sie schreibt, Zitat, in einer Gesellschaft der Gegenseitigkeit geht es nämlich darum, sich in die Gegenseite hineinversetzen zu lernen und deren Anliegen zu den eigenen zu machen. Also beispielsweise als nicht behinderter Mensch barrierefreie Angebote einzufordern, weil es in unserer jetzigen Gesellschaft einen Unterschied macht, ob die identische Forderung von einem behinderten Menschen oder einem nicht behinderten gestellt wird. Es geht also nicht darum, für andere zu sprechen, sondern mit ihnen und ihrem Sinne. Zitat Ende.
Dem kann ich nur beipflichten, oder? Wenn man über Diversität spricht, müssen alle gehört werden und alle Bedürfnisse müssen gleich gewichtet werden. Und dann, wenn man es gleich gewichtet, kann man eben Kompromisse suchen. Aber wenn ein Bedürfnis von einer Mehrheitsgesellschaft schon von Anfang an mehr gewichtet wird, wird es schwieriger, andere Bedürfnisse überhaupt zu diskutieren. Aber wenn man einfach sagt, alle haben Bedürfnisse und wir müssen jetzt einen Raum füllen von einer Gesellschaft und wir wollen aber alle dabei haben, das ist ein Commitment, dann müssen wir zuhören und miteinander Wege und Möglichkeiten suchen.
Und wie geht's jetzt weiter? Was sind unsere weiteren Vorhaben? Was ist geplant?
Wir suchen Wege und Möglichkeiten, unser Wissen unter die Leute zu bringen. Also eben, wir sind irgendwie jetzt da schon fast semi-professionell im Organisieren einer Filmtour unterwegs, wo wir eben beispielsweise auch im Stadtkino eine Vorführung haben im Januar oder im März auch im Kino Seehof in Zug. Und auch unterwegs ergeben sich irgendwie noch andere Möglichkeiten, wo man sich den Film anschauen kann, vorbeikommen kann, mit uns sprechen kann. Und wir haben da noch ein neues Vorhaben in Angriff genommen, nämlich möchten wir von dieser eher persönlichen Reise, die ja dieser Film ist, etwas abstrahieren und alles, was wir dabei gelernt haben, in ein Gefäß bringen, das vielleicht auch anderen Kulturbetrieben hilfreich sein könnte. Und da haben wir unter anderem mit unserem inklusiven Beirat, aber auch mit anderen Gruppierungen begonnen an einem Arbeitstool, Workshop, Spielbox-Dingens zu arbeiten. Es ist in einem Stadion der sehr rohen Entwicklung, aber das Ziel ist eigentlich, dass man sich danach so etwas zu sich in den Betrieb bestellen könnte, das einem irgendwie hilft, das Thema anzugehen, von seinem eigenen Arbeitstisch aus in Berührung und in erste Gedanken zu kommen, wie das im eigenen Betrieb irgendwie sinnstiftend und auch in einer zeitlichen Absehbarkeit realisiert werden könnte. Das ist so etwas Großes, an was wir arbeiten. Und dann haben wir im Programm auch immer wieder einiges, das ansteht. Jan, möchtest du da noch etwas teasern?
Jetzt, der Dezember jetzt noch zu teasern wird schwierig, wenn die Folge jetzt im Ende Dezember kommt. Ich wünsche zuerst mal schöne Weihnachten. So. Aber dann im März weiß ich jetzt gerade aus dem Stegreif, dass wir eine Verdolmetschung haben in Gebärden. Unsere Stand-Up-Philosophen werden verdolmetscht und wir haben sonst auch eine Bühnenbegehung noch sicher. Und dann irgendwann kommt dann der Netzwerk-Event und eben mich erlebt man auf der Tour mit dem Film. Also wir sind da immer wieder dran, auch eben wie Fabien gesagt, Wege und Möglichkeiten zu finden. Uns wird es sicher nicht langweilig, auch im neuen Jahr nicht.
Genau, in dem Sinne sind wir auch schon am Ende von der Folge Inklusion und Marketing. Im Januar machen wir eine Pause. Die nächste Folge kommt dann im Februar. Habt ihr noch ein Schlussvotum?
Genießt die Feiertage.